Ja, es ist wieder Dienstag, das heißt, es ist Zeit für den Piratencast, heute in der Folge 93. Ich bin Pascal und dabei habe ich heute die liebe Stefanie.
Hi!
Stopp, Polizeigewalt! Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Ja, und wir haben ein paar Themen mitgebracht.
Es ist sehr bunt auf alle Fälle und ich würde sagen, an den Themen schon ein bisschen erkennbar, wer hier heute sitzt. Ich finde das lustig. Es sind passende Themen jeweils.
Ja.
Gefällt mir. Aber wir haben ja jetzt gleich zum Einstieg ganz, ganz gute Nachrichten. Pascal, es war Parteitag in Dresden und wir haben einen neuen Vorstand. Ich bin raus und du bist drin.
Yay. Ja, so kann man es grundsätzlich zusammenfassen. Ne?
Da ja, ist noch mehr passiert.
Ja, auf jeden Fall. In der letzten Folge wurde es ja schon angeteasert und ja, jetzt ist es vollzogen. Mhm. Wir haben neue Kreisvorsitzende, einen neuen Kreisvorsitzenden, denn Anne ist geblieben und jetzt gesellt sich Tim zu ihr.
Ja, und wir haben endlich Doppelspitze, das hat man vorher noch nicht, wie im Land. Ich bin froh, ich freue mich.
Wir haben jetzt eine Doppelspitze und die beiden werden jetzt den Laden hier reißen. Ne? Mhm. Und stellvertretend das ganze Linda.
Mhm.
Und Jens ist uns immer als Schatzmeister halten geblieben.
Ich bin so froh. Also ich war ja vor zwei Amtszeiten Schatzi und das ist wirklich kein schöner Job, sich ums Geld kümmern zu müssen. Und ich bin sehr froh, dass Jens das macht und dass Jens das auch sehr gewissenhaft macht. Also ja.
Dass uns noch lange halten bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Generalsekretär ist weiter Daniel.
Ja.
Und dann haben wir noch ein paar Beisitzende. Da muss jetzt natürlich mein Name irgendwo mit auftauchen. Ne?
Ja, verzeiht.
Ja, Flo ist Beisitzender geblieben. Und dazu haben wir jetzt auch noch Johanna. Also haben wir jetzt, wenn ich natürlich zitter, 7 sind wir, ne?
Ihr müsstet 8 sein. Jetzt bin ich gerade, warte mal. Anne, Tim, Linda, Jens, Dani, Flo, Johanna, du.
Ja, es sind 8. Okay,
ja,
dann kann ich nicht
Fingerchen mit,
nein, dann kann ich nicht
du wirst dich selber vergessen haben.
Das ist auch eine Option, ja.
Ja.
Das heißt, du willst 8 Leute in dem Vorstand.
Ich finde ja die Mischung so schön. Also wir haben mehrere dabei, die schon lange in Vorständen sind, mit Anne, Jens und Dani. Wir haben Flo dabei, der halt eine Amtszeit schon in einem Vorstand war und jetzt euch 4 neue. Das ist so perfekt. Diese Mischung aus neuen Leuten und Leuten, die schon viel Erfahrung haben, Mittelerfahrung haben. Es ist wie geskriptet. Ich liebe das. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich freue mich ganz doll.
Was man vielleicht auch noch als Funfact anmerken sollte, dass der Vorstand jetzt einen Altersdurchschnitt von unter 30 Jahren hat.
Ja, das seid froh, dass ich raus bin. Ich hätte noch gezogen.
Ja, also irgendwie 29, irgendwie ist gerade der Durchschnitt.
Ja. Na, aber trotzdem mit Vielfalt. Jens wird ja demnächst 60, also das ist halt trotzdem cool. Also ich mag das. Ihr seid so ein bunter Haufen.
Also haben wir eine Altersspanne von 19 bis
59. Ja. Das ist cool.
Das ist
richtig cool.
Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
Ach, schön.
Ja. Nachdem wir jetzt unseren eigenen Kram abgefrühstückt haben, würde ich sagen.
Und gefreut haben.
Genau, kommt jetzt in das Soziale, würde ich sagen. Das klingt doch nach einem Thema von dir.
Ja, das ist ein Thema von mir, weil das auch ein bisschen aus dem Stadtbezirksbeirat Kotta kommt. Ich habe dabei das Problem mit dem städtischen Quartiersmanagement. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren Quartiersmanagement in der Südvorstadt, in Prohlis und in Gorbitz. Und wegen dem Gorbitzer kenne ich mich da gerade ein bisschen aus. Und das ist alles ganz furchtbar, Pascal.
Ja, also Gorbitz, allein schon der Ruf ist ja ganz furchtbar. Und
genau.
Da muss man eigentlich dran arbeiten, weil auch Gorbitz sollte auf jeden Fall ein lebenswerter Stadtteil sein und werden.
Ja, und da hast du auch direkt schon eine der Aufgaben vom Quartiersmanagement erkannt. Die machen tatsächlich so ein bisschen auch Lobbyarbeit, um zu zeigen, hey, auch in Gorbitz gibt's schöne Sachen. Also sie arbeiten natürlich auch dran, dass es besser wird, dass zum Beispiel die Kommunikation zwischen der Stadt und der Bevölkerung besser ist, dass halt die Verwaltung auch weiß, was im Viertel los ist. Die machen quasi auch so Vernetzungsrunden von Polizei bis WohnungseigentümerInnen bis dann soziale Einrichtungen werden da an den Tisch geholt. Also ganz viele verschiedene Sachen. Super wichtiges Ding. Aber denen geht das Geld jetzt gerade aus. Denn Ende des Jahres läuft die Gebietsförderung aus. Da gab es so ein Programm, Sozialer Zusammenhang hieß das. Und das ist auch so ein bisschen das Grundproblem, dass die Stadt halt kein Geld für Quartiersmanagement eingeplant hat, also für keins der, die ich jetzt genannt habe. Und uns wurde das alles vorgestellt und vor allen Dingen problematisch ist das für Prolis und Gorbitz, weil das ja so die Gebiete sind, wo die Leute hin abgeschoben werden. Das ist halt einfach so
das
in der
Stadt. Das
sind
die sozial schwachen Stadtteile. So. Na, ich glaube, die haben es auch am dringendsten notwendig.
Ja, na, vor allen Dingen sind das auch die Stadtteile, wo Leute quasi hingesetzt werden, wenn du halt in dieser Art Förderung bist, wo du dir die Wohnung nicht selber aussuchen darfst zum Beispiel. Ja. Und wir hatten hier ganz spannende Zahlen auch bekommen. Also ich habe jetzt halt nur die von Gorbitz, aber an sich sind da rund 25% der Haushalte armutsgefährdet und nur 15% im gesamten Stadtgebiet. Also um da mal die Relation zu sehen. Und Gorbitz ist ja auch mehr als halt die Platten, an die die meisten denken. Da gibt's ja auch ein paar so Eigentumshäuser und so. Und wenn du das alles zusammenziehst, in Gorbitz sind es trotzdem halt 25% der Haushalte, die einfach mit Armut zu kämpfen haben. Und das ist ja nur die dann aus diesem Armutswert. Das kann ja sein, dass du trotzdem halt theoretisch aus Gründen formell Geld hättest. Aber ja, naja, es ist alles super schwierig. Und was ich halt auch so gruselig finde, ist, die Leute werden halt an die Außengrenzen verdrängt. Wir haben ja keine Milieuschutzsatzung in Dresden. Wir haben auch keine Erhaltungssatzung. Das ist sowas Ähnliches, grob gesagt. Und wir hatten das ja gerade erst auf dem Tisch vor ein paar Monaten bei uns in der Ecke. Das wäre für die Friedrichstadt, also hatte Altstadt auf dem Tisch. Und das hatte Löbtau auf dem Tisch, also für Nordlöbtau, das hatten wir dann auf dem Tisch, dass du quasi da nicht Luxussanierung hättest machen dürfen, so eine Satzung. Das funktioniert zum Beispiel in Leipzig und München ganz gut. Ja, und Dresden will das halt nicht, solche Sachen. Und das heißt, da können jetzt weiterhin Luxussanierungen stattfinden. Und Leute, die zum Beispiel älter sind und schon ewig, was weiß ich, jetzt in der Friedrichstadt wohnen, die werden dann halt immer weiter nach außen verdrängt. Zum Beispiel nach Gorbitz. Und dort lassen wir die Leute versauern und nehmen denen alles Geld weg, was irgendwie investiert wird, damit es dem Stadtteil besser geht. Ja. Das ist gerade so der Zustand.
Aber es ist auch ein bisschen so eine Spirale, habe ich das Gefühl, weil die Leute werden nicht hingeschoben, dadurch sind das vor allem sozial schwachere Leute und die machen den Stadtteil, ich sag mal, unattraktiv in Anführungszeichen. Was ja, wiederum dafür halt sorgt, dass auch die Mieten wieder runtergehen und dass die Leute noch mehr dorthin geschoben werden.
Ja, na, wenn du halt abgeschoben wirst, bist du halt auch unzufrieden und dann ist ja klar, dass Leute, was weiß ich, eher mal aus Frust gegen einen Mülleimer treten oder halt Drogen konsumieren oder sonst was. Das ist ja eigentlich klar. Das ist, das ist alles ganz deprimierend.
Das ist ja das Problem, wenn man so sozial separiert in einer Stadt und nicht das möglichst stark durchmischt.
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde wirklich gerade bei Prolis und Gorbitz von Ghettoisierung sprechen in Dresden. Also es ist ja gewollt, dass da Leute halt nicht mehr rauskommen.
Ja.
Und um das ein bisschen abzumindern, haben wir jetzt versucht aus dem Stadtbezirksbeirat, also da gab es auch, es war bei uns auch auf unseren Bestrebung, dass das alles nochmal vorgestellt wird und dass da was ausgerechnet wird, wenigstens noch was, um das ein bisschen zu mindern, erstmal in dem Übergang für nächstes Jahr. Also uns wurde vorgerechnet, dass eigentlich in den letzten Jahren 145.000 Euro gebraucht wurden, was jetzt eben gestrichen wurde und damit es halt wenigstens ein bisschen noch was erhalten wird. Es wird auch relativ viel gestrichen. Ich habe mir noch nicht die Präsentation noch mal angeguckt. Also es gab eine ausführliche Präsentation, die wir im Vorfeld noch nicht hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt schon da ist. Aber in der Rechnung heißt es, dass jetzt 80.000 Euro fürs Quartiersmanagement, da sind zum Beispiel auch schon Vollzeitstellen mit drin, die das bearbeiten, dass es die braucht, damit nicht alles wegbricht, weil wenn du einmal jetzt aufhörst, alles, was aufgebaut ist, weiter zu erhalten und dann den Leuten in 5 Jahren auffällt, oh scheiße, jetzt brennen in Gorbitz vielleicht Autos, weil die Leute so unzufrieden sind, vielleicht sollten wir doch was tun, dann fängst du ja wieder bei null an.
Ja, das ist ja immer schwieriger, was Neues aufzubauen, als das Bestehendes zu erhalten. Ne?
Und deshalb wurde jetzt vorgerechnet, dass es wenigstens 80.000 Euro braucht, um jetzt zu überbrücken, bis zum nächsten Haushalt und dann eigentlich da wieder Geld reinkommen müsste im nächsten Haushalt, was halt, also ich kann es mir halt nicht vorstellen bei den Mehrheiten, die wir haben. Und nochmal 5.000 Euro drauf für eine Art Verfügungsfonds. Das heißt, da wird gerade Geld gesammelt. Unter anderem wird da auch bei der bei WohnungsgeberInnen gefragt. Es gab auch die Frage, ob Vonovia angefragt wurde. Darauf gab es ein Lachen. Ob Vonovia sich beteiligt, da Geld zu geben.
Obwohl die Leute die meisten Wohnungen ja auch besitzen.
Genau, es ist alles ein bisschen deprimierend. Ja, genau. Wir haben es zum Glück jetzt durchbekommen. Natürlich war die AfD nicht dafür. Wer hätte es gedacht? Und da muss ich nochmal kurz auf die Sonderrolle von der AfD, weil es war wirklich, wirklich eklig, Pascal. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, klar, es gab Getuschel, sie haben reingeredet bei Nachfragen, die irgendwie schon in die Richtung gingen, dass Leute auch wissen wollten, wie es zum Beispiel da mit Jugend ist oder so, oder mit Leuten, die halt nicht Deutsch sprechen, wie sich da gekümmert wird, gab es halt nur Gestöhne und also so leises Reinrufen. Wir sind ja eine relativ kleine Gruppe, es waren 19 Leute da, also das lautes Reinrufen wäre auch offensichtlich gewesen, aber halt so halblautes, das war sehr unangenehm. Und das Beste war, dass einer von der AfD wirklich behauptet hat, dass es ja dann gar kein Quartiersmanagement braucht, weil das die Probleme der Leute vor Ort nicht lösen könnte, weil die ja danach immer noch arbeitslos wären. Und dann kann man es ja gleich lassen. Und außerdem sollte das Quartiersmanagement ja dran arbeiten, dass es nicht mehr gebraucht wird. Also ja, sollte es. Aber zu sagen, warum sollte man irgendwie da was für tun, dass es denen sozial besser geht? Weil davon kriegen die doch keine Jobs. Natürlich kriegen die Jobs, wenn es denen besser geht und wenn die zum Beispiel Beratung am Amt haben und sowas.
Ja.
Was für ein Arschloch.
Na richtig, eine Beratung beim Amt zum Beispiel kann einem dann ja dann zusichern, dass man, oder Hilfe geben, dass man soziale Leistungen beantragen kann zum Beispiel, die man alleine vielleicht nicht schaffen würde oder sich nicht auskennt, wie das funktionieren soll. Und also ich muss immer diesen ewigen Kreis auf Anführungszeichen denken zwischen, ach, du bist obdachlos, ja, dann musst du halt eine Wohnung holen. Aber eine Wohnung bekommst du nur, wenn du einen Job hast. Aber einen Job bekommst du nur, wenn du eine Wohnung hast.
Ja, ist ja wie das Problem, dass du halt Leistung noch kriegst, wenn du ein Konto hast. Du kriegst nur ein Konto, wenn du eine Anschrift hast. Das ist halt super scheiße.
Ja.
Ja, also es ist halt ganz eindeutig, die AfD hat sehr gute Ergebnisse in Gorbitz. Die haben dort gute Ergebnisse, weil die Leute so unzufrieden sind. Und die stimmen natürlich gegen alles, was den Zustand, dass Leute da super unzufrieden sind, verändern könnte.
Ja, die Leute, die unzufrieden sind, sind ja einfach mit all deren wichtigsten Wählergruppen.
Richtig. Und deshalb arbeiten sie halt bei uns immer aktiv gegen Gorbitz. Und ich meine, das machen sie ja sowieso gegen Sozialleistungen und sowas stimmen. Aber du siehst es halt so konkret in diesen Stadtbezirksbeiräten, wo auch Gebiete drin sind, wo die AfD sehr stark ist, dass sie halt immer dagegen alles, was Schönes arbeiten. Ich denke mal, das wird jetzt in Prolis nicht viel anders aussehen.
Nee,
das also ich habe es zumindest schon immer von Tigo aus Plauen gehört, dass es da ganz genauso ist. Weil da gibt es ja auch so ein paar einzelne Hochburgen bei ihm da von der AfD, also in seinem Wahlkreis, und genau das Gleiche. Ja,
was ich
ist
aber
zu kotzen.
Was ich aber auch so ein bisschen traurig finde, ist, wie ich gar nicht davon jetzt geschockt und überrascht war davon, dass du meintest, dass das irgendwie dann dazwischen gerufen wurde oder es laut wurde, weil irgendwie ist mittlerweile so gewohnt. Man muss sich nur irgendeine Rede in irgendeinem Parlament angucken und man sieht immer aus der Fraktion der AfD immer das Gleiche heraus.
Ja, und das war halt wirklich bloß bei den Nachfragen. Also das gehört jetzt, eigentlich wollte ich es hier gar nicht mit reinnehmen, aber wir hatten auch so eine Förderung für ein Zirkusprojekt in Gorbitz. Und da haben sie sich halt auch geschlossen enthalten, weil der das vorgestellt hat, halt auch gesagt hat, dass es ein Ort ist zur Begegnung, wo alle halt ungeachtet ihrer Herkunft hingehen können. Es ist ein Angebot für Kinder, was halt auch die Leute dort gut verbindet. Ja, natürlich ist die AfD dagegen. Dann geht's ja den Kindern besser. Dann haben ja alle Kinder was Schönes in ihrer Freizeit zu tun in diesen Zirkusprojekten, das es schon ewig gibt, was super gut angenommen wird. Da gibt es sogar immer Essensverpflegung, das kenne ich noch vom letzten Jahr. Natürlich sind die da nicht dafür.
Ja.
Ah!
Es ist irgendwo traurig und schade.
Ja, das ist so gruselig.
Aber vielleicht noch als kleinen motivierenden Side-Fact, wenn ihr noch mehr aus dem Stadtbezirk Kotta hören wollt, dann gibt's da auch jeden Monat nach jeder Sitzung einen kleinen Blog bei uns auf der Webseite?
Ja, an meinem arbeite ich gerade noch, aber ich kann schon mal sagen, ich habe, ich glaube, 40 Minuten oder so schon SBR-Vlog gemacht, also Video-Blog habe ich schon gemacht, wo ich da auch ein bisschen länger drüber rente und die anderen Sachen, nicht nur über Gorbitz. Es waren auch schöne Sachen. Manchmal passieren noch gute Sachen, aber es passieren auch sehr traurige Sachen.
Mhm. Ja.
Ja.
Gehen wir also von der deprimierenden Sozialpolitik weg.
Ja, Verkehrspolitik.
Zu meinem Steckenpferd, die Verkehrspolitik,
ja,
genau.
Erzähl, ich freue mich.
Und wenn ihr vielleicht die letzten Folgen mit mir gehört habt, dann wisst ihr, es gibt mein Lieblingsthema, die Carola-Brücke. Und
ja, was machst du, wenn ihr in 30 Jahren wieder steht?
Ja, ich hab mal hinter den Kulissen, hatte ich mal zu Tim gesagt, ich mache diese Rubrik so lange in jeder Folge, wo ich drinne bin, bis die Carola-Brücke wieder steht.
Naja, dann in 30 Jahren halt.
Deswegen, Neues von der Carola-Brücke. Ja, und zwar stand jetzt die letzten Tage in der Zeitung, die Carola-Brücke könnte teurer werden. Was? Nein? Das ist ja überhaupt nicht vorhersehbar gewesen, dass die 140 Millionen nicht reichen.
Ja, ne, vor allen Dingen bin ich ja immer noch davon überzeugt, dass dieses vierspurig nie im Leben ein Ersatzbau sein kann.
Ja,
mit dieser Breite. Das ist ja noch das nächste Problem.
Ja, das wird das nächste sein, wenn das die Landesdirektion dann sagt so, nee, so ist nicht.
Das ist halt einfach so quatschig.
Nee, und zwar hatten die Linken jetzt mal in der Sommerpause eine Anfrage gestellt und da haben sich jetzt die Zeitung ein bisschen drauf gestürzt, glaube ich, die Antwort, die dazu kam.
Mhm.
Und zwar hat die Stadt innerhalb der Anfrage, also es ging halt darum, mit den Kosten halt eben für die Carola-Brücke.
Ja.
Und da hatte die Stadt dann zugegeben, dass diese 142 Millionen, die es genau sein sollen, so eine ganz grobe erste Schätzung sind, so auf Grundlage der bisherigen Brücke und wie die jetzt so von den Ausmaßen halt war.
Mhm.
Und sie haben auch zugegeben, da ich das aktuell noch kein Planungskonzept gibt, gibt es auch keine wirkliche Grundlage für eine echte Kostenschätzung. Einfach nur mal
so, ja, wer hätte es gedacht?
Die hatten halt nur mal so grob überlegt, so okay, was, wenn wir jetzt so das Ding, die Carola-Brücke, wie sie war, nochmal hinbauen? Ja, das wird so Pi mal Daumen so ungefähr gepeilt 140 Millionen sein.
Ja, und, aber wir bauen, es soll ja wahrscheinlich nicht gebaut werden, wie es ja, war. Das ist doch Quatsch.
Richtig. Und bereits nach diesem Beschluss damals, dass es vierspurig werden soll und jetzt ja 40 Meter breit werden soll, die Brücke, ja, statt den vorherigen knapp über 30 Metern,
ja,
hatte die Stadt schon mal so nebenbei verlauten lassen, dass so eine breitere Brücke vermutlich mal so nach den ersten ganz groben über den Daumen peilen 20 bis 30 Millionen extra schon mal sind. Also
cool.
Sprechen wir jetzt so schon mal eher von 160 bis 170 Millionen. Mal schauen, wenn wir bei dem ankommen, was Martin, unser Stadtrat, gesagt hatte. Der hat ja von 350 Millionen mal geredet. Mal schauen, bis wir bei dem Stand ankommen.
Na, er hat sich ja so vergleichbare Brücken angeguckt. Das kann
ja
schon sein.
Deswegen, ich bin mal gespannt.
Wenn es nicht echt wäre, wäre das so lustig.
Was natürlich bei einem Artikel zum Thema Verkehrspolitik auch nicht fehlen darf, ist der Kommentar von Holger Zastrow dazu natürlich.
Und warum hat er das eigentlich gemietet, dass sie den immer zu allen
fragen? Ich weiß
fragen?
Es nicht. Und ist
kann ich mal bitte zu jedem Digitalthema gefragt werden?
Ich glaube, er war
Presse,
sogar bei
danke.
DNN und bei der SZ, bei beiden zitiert.
Ja, also DNN und Sächsische Zeitung, ihr könnt euch zu jedem Digitalthema gerne bei mir melden. Ich mache euch gerne den Holger Zastrow. Hier ist das Angebot, meine Güte.
Also nee, aber,
ich bin sogar eine Landesvorsitzende einer Partei. Ist viel besser,
ja,
als Holger Zastrow.
Ja, so. Der ist doch Fraktionsvorsitzender,
ja, eben.
Also wirklich.
Eben.
Nee, und zwar war
also
sein Kommentar dazu, war halt eben zum Thema Teuerung, war es so, naja, die vier Spuren stehen jetzt, ist halt so. Und sein Kommentar dazu war, Zitat, es kann immer alles teurer werden. Mit anderen Worten,
wow.
Bauprojekte in Deutschland werden ja eh teurer. Wenn sie jetzt doch nicht 140 Millionen sind, naja, Schwamm drüber. Am
weißt
Ende
du,
hört sich eh keiner mehr davon, wie viel das ursprünglich kosten sollte.
Da hätte ich auch bei uns im Haus im Hinterhof fragen können und die hätten auch gesagt, das kann immer teurer werden. Also es ist ja wirklich eine Expertenmeinung hier.
Ja,
wow,
dafür
brauchst du einen Holger
Zastrow.
Das
musst du zitrieren.
Ja, ich habe gerade zitrieren verstanden, das ist genauso
Nein.
sinnvoll. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung.
Ja.
Hier kommt der Galgenhumor.
Schauen wir mal, wie lang das noch weitergeht, das ganze Spiel jetzt. Ich glaube, es wird immer noch... Also, ich bin auch der Meinung, bis das Ding steht, werden mir die Artikel dazu nicht ausgehen und ich reden kann. Weil wahrscheinlich einfach jede zweite Woche irgendeine Shitshow wieder passieren wird rund um das Thema.
Naja, und wenn nicht, dann rufen wir einfach mal Holger Zastrow an. Der hat ja immer eine Meinung dazu.
Das ist richtig.
Auch wenn es nichts gibt, der sagt ja was.
Richtig.
Alter.
Springen wir mal zwei Brücken weiter,
cool,
die Elbe abwärts, auf die
cool.
Marienbrücke.
Ja.
Und zwar gab es da jetzt auch seit einigen Wochen jetzt das Ganze hin und her bezüglich der Straßenbahn. Als kurzen Rückblick. Auf der Marienbrücke ist es ja so, auf einem weitestgehenden Teil so, die Straßenbahn haben ihre eigene Spur und die Autos haben halt eben links und rechts davon ihre Spur.
Ja.
Und dann, wenn man in Richtung der Altstädter Seite fährt, ist es so, dass dann kurz vor Brückenende die Autos rüber auf die Straßenbahngleise scheren dürfen, weil
ja.
sie halt eben dann auf die gerade Ausspur halt eben wollen Richtung Bahnhof Mitte. Das Ding ist aber, die meisten Autos wollen geradeaus fahren. Das heißt, die ordnen sich dann auf dieser Straßenbahnspur ein. Und zur Hauptverkehrszeit führt das dann dazu, dass die Straßenbahn dahinter bzw. mitten in den Autos drinnen im Stau steht. Und da war jetzt ein ewiges Hin und Her. Und am Ende hat man jetzt gesagt, so okay, das Ganze wird jetzt einmal unser Oberbürgermeister Hilbert vorgelegt. Und der darf jetzt einmal die finale Entscheidung treffen. Soll das abmarkiert werden, dass die Autos nicht mehr auf die Straßenbahngleise fahren dürfen? Oder soll es weiterhin so bleiben, wie es bisher ist? Gab mal einen Verkehrsversuch dazu im Advent, wo das super geklappt hatte mit der abmarkierten Straßenbahnfläche.
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Und jetzt hatte sich unser Oberbürgermeister dafür entschieden, wir machen keine Sperrfläche für die Trams, wir lassen das so.
Was unlogisch ist und was nicht belegbar ist, ja, mit Fakten. Immer die Fakten nehmen.
Dazu, dazu wie es gerade kommt, da gab es auch eine Untersuchung, also, was denn jetzt das Ganze bringen würde. Ja. Und zwar hat man herausgefunden, wenn man den Autos das lassen würde, dass die über die Straßenbahnspur mit rüberfahren dürfen, dann sind die ungefähr so, ich glaube, es waren 15 Sekunden schneller unterwegs.
Wow. Das merke ich ja richtig auf so einer Strecke. 15 Sekunden.
Währenddessen die DVB halt eben mal nachgeschaut haben, wie das halt eben war. Zur Hauptverkehrszeit ist es nämlich dort so, dass die Straßenbahnen der Linie 6 und 11 bis zu 12 Minuten im Stau stehen und dadurch nur an dieser einen Stelle bis zu 12 Minuten Verspätung machen, während dort im Advent, als die Fläche abmarkiert wurde, die Straßenbahn dort keinerlei neue Verspätung gemacht haben, eben weil da kein Auto auf den Straßenbahngleisen stand.
Das ist halt mehr als ein Intervall.
Ja. Das ist mehr als ein Takt, das ist richtig.
Ja.
Und andererseits finde ich immer noch so witzig, man sagt immer, die DVB, die sollen ihre Straßenbahn beschleunigen, ne? Um halt eben dadurch Kosten zu sparen, weil sie
dann
eben
dann... Und die Autos umfahren, oder
ja, weil
was?
Sie dann vielleicht nur noch eine Straße mal weniger brauchen auf der 6 oder auf der 11. Aber stattdessen, wenn das so ist und das sich immer häufiger stattfindet, zu viel mehr Uhrzeiten, dass die Straßen im Stau stehen, dann muss die DVB ihre Fahrpläne strecken, das heißt, dort die Fahrzeit verlängern und am Ende brauchen sie eine Straßenbahn mehr für die Linie, ja, statt weniger. Und es kostet mehr Geld, die Linie zu betreiben.
Oh, ist das quatschig.
Es versteht wirklich, also es ergibt keinen Sinn, selbst wenn man aus Sicht der Autofahrer denkt, so 15 Sekunden, ne? Ja. Ist jetzt wirklich sehr vernachlässigbar und es bringt keinem Autofahrer etwas, wenn er mit der Straßenbahn zusammen im Stau steht oder, ja, wenn die Straßenbahn ihm vorbeifährt. Das ist am Ende genau das Gleiche. Und diese 15 Sekunden, das ist ja auch nur so ein Durchschnittswert, am Ende eben auch,
das ist ja schon
nichts
fast ein
wirklich
Messfehler
bringt. Also 15 Sekunden, also was sind denn 15 Sekunden bitte für eine Zeitgewinnung im Vergleich vor allem zu 12 Minuten zur Hauptverkehrszeit? Ja. Man muss natürlich fairerweise sagen, zu niedrigen Verkehrszeiten kommt die Straßenbahn auch normal durch, aber halt eben vor allem zur Hauptverkehrszeit, wenn auch viele Leute Straßenbahn fahren, besonders viele Reisende betroffen sind in der Straßenbahn, ja, dann stehen sie halt eben dort rum.
Ja.
Ja, und jetzt gibt es am 31.08., das ist nächste Woche Sonntag, dazu eine Menschenkette,
ja,
als Protest gegen diese,
ja,
spannende Entscheidung. Und zwar um 17 Uhr ist Treff auf der Neustädter Seite, also dort bei der kleinen Marienbrücke ungefähr, dort Anton-Leipziger Straße, kleine Marienbrücke. Und dann gehen alle einmal kollektiv auf die Brücke drauf und stellen sich dann zwischen Autospur und Straßenbahnspur, um halt eben die Straßenbahn symbolisch vor den Autos zu schützen und halt eben so symbolisch, ja, mit der eigenen Menschenkette in die Straßenbahnspur halt eben dann abzutrennen.
Einmal Straßenmarkierung spielen, ist doch schön.
Genau, die spielen einmal Straßenmarkierung eigentlich.
Finde ich gut.
Und ich finde das auch eine super Aktion. Also, wenn ihr Sonntag 17 Uhr noch nichts vorhabt, dann geht dort gerne mal vorbei,
ja,
zum Deutschlander Brückenkopf von der Marienbrücke. Ja, schauen wir mal, wie das dann aussieht, ob da noch Autos dann auf die Straßenbahngleise abbiegen werden. Ich glaube, in dem Moment zumindest nicht.
Ja, wenigstens kurz.
Ja, so, und wir machen die Verkehrspolitik einmal direkt am Block hier durch, würde,
ja,
ich sagen.
Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Ich bin ja gerade ein bisschen schockiert.
Ja, wir haben ein ganz schockiertes Glück. Wir bleiben gleich beim Thema DVB, ja, und zwar Kürzungen ab 2027.
Nein.
Und zwar springen wir mal ganz kurz zurück ins Frühjahr diesen,
ja,
Jahres.
Ja, ja.
Da stand ja sowas im Raum von wegen 10% aller Verkehrsleistungen bei den DVB wegkürzen,
aha,
wegen Finanzierungsmangel.
Aha.
Und am Ende wurde hin und her entschieden, da kamen Anträge rein und die linkeren Fraktionen haben sich noch zusammengesetzt und hatten dann tatsächlich einen mehrheitsfähigen Beschluss zusammengefasst, auch mit der PVP-Fraktion dabei. Und das dann dafür gesorgt hat, dass die meisten Kürzungen abgewendet werden konnten, indem halt eben aus dem Haushalt für 25, 26, 8 Millionen, glaube ich, sind es, an die DVB bezuschusst werden. Und dadurch kann halt eben das Linienangebot weitestgehend aufrechterhalten werden. Also waren wirklich nur minimale Kürzungen jetzt, die 74 eingekürzt. 76 zur Alita und die 7 halt eben nur noch alle 20 Minuten halt eben hoch nach Penrich, was man noch irgendwo verschmerzen kann. Problem der ganzen Sache ist...
Ja, ich muss sagen, das ist mit Penrich, das nervt mich persönlich auch, aber das ist das.
Es ist ein Ökoproblem. Aber nervig,
ja.
Auf jeden Fall.
Naja.
Problem der ganzen Sache ist halt eben nur, dieser Zuschuss aus dem Haushalt war für 25/26.
Ja.
Und ab 2027, also im Jahr 27, muss halt ein neuer Doppelhaushalt beschlossen werden.
Oh ja.
Und das bedeutet, die Diskussionen beginnen erneut. Denn die Stadt Dresden möchte nicht nochmal so einen Finanzzuschuss zahlen. Hat der Herr Bürgermeister sich schon hingestellt, der Herr Hilbert hat gesagt, so, nee, das machen wir nicht nochmal. Das will ich nicht, das soll nicht so sein. Dafür als Kompromiss hat aber gesagt, die Gewinne von der Sachsenergie, also von den technischen Werken Dresden, die werden jetzt noch mehr zur Deckelung von der DVB betragen. Also bisher waren es glaube ich 50 Millionen, die man von der Sachsenergie auf die DVB zur Umfinanzierung umgelagert hat. Aha. Jetzt sollen zukünftig 80 Millionen sein. Problem ist aber, das stopft noch nicht die gesamte Lücke. Die DNN hatte geschrieben, dass es bis zu 40 Millionen Euro Finanzierungslücke geben könnte ab 27.
Ach, scheiße. Ja.
Ja, und deswegen hatte mal die Stadt jetzt schon mal in Auftrag gegeben bei DVB, dass man vielleicht schauen kann, wie man ab 2027 das Linien jetzt optimieren kann. Irgendwelche Linien verknüpfen, irgendwelche Doppelführungen vielleicht vermeiden, indem man das Linien jetzt einfach effektiver gestaltet, dass einfach ja weniger Fahrzeuge, aber trotzdem noch eine gute Abdeckung vom Netz halt eben da ist. Und da war das Ergebnis, dass Linien jetzt mittlerweile schon so optimal, die Einsparungen, die man machen könnte, wären marginal. Also die würden jetzt echt, also am Rahmen von 40 Millionen kaum was verändern. Ja, das heißt, jetzt stehen wirklich neue Kürzungen ab 2027 im Raum, weil wie soll man jetzt die 40 Millionen stopfen, die dann da im Raum stehen könnten, ne? Und die Fraktion der Grünen, die haben jetzt schon laut in den Medien davor gewarnt, dass der 10-Minuten-Takt angegriffen werden könnte wieder. Wie es ja beim letzten Mal schon im Raum stand, da hatten ja CDU und Zastro vorgeschlagen, einen 12-Minuten-Takt zu machen, der mit dem Taktsystem der DVB überhaupt nicht kompatibel wäre.
Wenn sie halt wenigstens 15 sagen würden.
Naja, 12 ist immer noch häufiger als 15, ne?
Ja, aber
das Problem ist, mit dem 12-Minuten-Takt halt kann man nicht integrieren.
Richtig.
Wenn man überlegt, an den 20-Minuten-Takt nach Penrich hoch,
genau,
soll es dann ein 24-Minuten-Takt werden?
Ja.
Oder ein Halbstundentakt nach Weinböhler? Soll das dann ein 24-Minuten-Takt werden?
Das sind
oder
ja auch Sachen, die du dir nicht merken kannst.
36-Minuten-Takt? Also, das wären dann ganz, ganz wilde Zeiten. Das funktioniert vor allem abgesehen davon, dass wir auch mit dem Landkreis und der Stadtrat, wo wir einen Vertrag haben, dass es halbstündig eine Straßenbahn fahren kann.
Ja.
Also würde auf der Linie 4 schon mal der 12-Minuten-Takt gar nicht funktionieren. Und sowas. Das ist aber ein anderes Thema, das muss man als breite Masse nicht verstehen. Das tut mich als Verkehrsnot eher interessieren, dass dieser 12-Minuten-Takt mehr als sinnlos ist. Zumindest in unserem Taktsystem, was wir in Dresden haben. Und ja, das ist halt jetzt schwierig. Was man aber auch noch klassisch bedenken muss, jetzt spricht man schon wieder von eventuellen Kürzungen und gleichzeitig läuft da aktuell noch die Prüfung der 40.000 Unterschriften, ne, die Aktion Mobilität für alle halt eben so mit den Grünen gesammelt hat. Und wenn das alles fertig mit der Prüfung ist, dann sind das genügend Unterschriften aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich glaube, es waren ja ein paar 30.000, die gebraucht wurden. Deswegen sind 40.000 schon mal drüber über der Zahl gebraucht wurden. Um einen Bürgerentscheid zu initiieren, vorausgesetzt, der Stadtrat nimmt nicht das, was dieser Bescheid dann sagt, sofort an, ohne einen Bürgerbescheid zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das direkt angenommen werden würde. Das heißt, es würde dann, wenn es geprüft ist, zum Bürgerentscheid führen. Und der besagt halt eben, dass das Liniennetz auf dem Stand von 2024 die nächsten 3 Jahre, ich glaube 3 Jahre war die festgesetzte Zeit, auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Das heißt, da müsste man 27 dafür sorgen, dass das Liniennetz nicht gekürzt wird, sondern eher die Kürzungen von jetzt rückgängig gemacht werden wieder.
Ja. Na, oder ist halt wenigstens der Fahrplan so erhalten.
Oder man als Kompromiss zumindest auf dem Stand von 25 jetzt behält, ja.
Ja.
Deswegen, also was. Ich glaube, das wird jetzt in vor allem 2027, aber auch jetzt in der angehenden Zeit nochmal auch ordentlich, ich sag mal, öffentliches Sprengpotenzial haben.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen davon betroffen sind einfach, wenn wir da wieder einkürzen. Und es muss ja mit der Zeit schlechter werden, weil wir ja die ganzen personellen Redundanzen jetzt schon rausgenommen haben. Und wir definitiv auf lange Sicht Personalprobleme kriegen.
Ja.
Wenn uns die Leute einfach nach und nach weglaufen, weil sie krank werden wegen Überarbeitung.
Ja, na, die Personalreserven sind ja alles mit reduziert worden, weil die Stadt hatte ja auch der DVB als, also die Stadt hat gesagt, wir geben euch den Zuschuss, aber dafür im Gegenzug müsst ihr den bei euch selber einkürzen, ne?
Ja.
Und interne Sparpotenziale entdecken, ne? Was halt vor allem natürlich auch bedeutet, einfach bei der Belegschaft die Reserven zu kürzen.
Richtig. Ne? Und das wird uns nochmal extrem auf die Füße fallen. Ich meine, die DVB suchen ja jetzt schon immer händeringend Leute. Also es ist ja einfach bei jeder Bahnfahrt liest du es, dass die Jobs
dass die immer irgendwas ausgeschrieben haben, gerade an Jobs. Und ich persönlich finde das aber auch so schlimm, dass wir jetzt schon wieder, nicht mal ein halbes Jahr später, schon wieder über Kürzungen reden. Und das in einer Zeit, wo immer und immer und immer mehr Leute den ÖPNV nutzen, halt eben. Es werden immer mehr Leute dort fahren. Das ist auch so wichtig für die Stadt, weil dadurch auch die Verkehrsbelastung allgemein runtergeht und es somit für alle besser wird, auch für die, die trotzdem Auto fahren, weil die Straßen dadurch auch leerer werden, wenn mehr Leute ÖPNV fahren.
Das sehen die Leute aber nicht.
Ja, aber trotzdem. Ah.
Ja.
Und dann lieber über Kürzung. Wenn ich überlege, zu welchen Zeiten ich manchmal in wie vollen Bahnen fahre, das ist unglaublich. So, wie soll man dann werktags das Ganze dann auch noch auf einen 10- oder 15-Minuten-Tag drunter kürzen, ne? So, das ist teilweise schon auf manchen Linien. So, ich hab's gerne mal, ich fahre mit der 10 zum Hauptbahnhof zum Beispiel. Hm. Am Wochenende vor allem, wenn da 15-Minuten-Takt ist, ist es schon manchmal etwas voller. So, wenn werktags 10-Minuten-Takt, das geht es, aber 15-Minuten-Takt am Wochenende ist halt schwierig, zum Beispiel schon.
Ja.
Und von der 7 zum Beispiel brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die sprengt ja werktags ja schon komplett.
7 sprengt es werktags. Also mit der fahre ich ja auch viel. Das ist einfach zum Kotzen.
Ja, wenn ich überlege, vor 5 Jahren oder so gab es bei der DVB mal Pläne, auf der 7 den Takt zu erhöhen. Oder,
ja, klar.
Oder noch Zwischenfahrten einzusetzen, die dann auf einem verkürzten Abschnitt irgendwie fahren. Keine Ahnung, zwischen Infinien und Wölfnitz oder so. Gab es mal Pläne, so zur Hauptverkehrs- in 5-Minuten-Takt auf der 7 oder sowas gibt. Gab es alles mal. Und jetzt reden wir über Taktkürzungen. Also...
Ja,
das ist unglaublich. Und dann das nächste Problem ist ja noch, die DVB müssen ja sparen und sparen und sparen, haben für nichts mehr Geld übrig. Und jetzt ist es so, die müssen wieder Busse ersetzen, weil die haben jetzt gerade Busse, die schon wieder über 15 Jahre alt sind, die abgeschrieben sind, die langsam technische Probleme halt eben kriegen. Und da gibt es halt eben vom Land schon eine Fördersumme für die Beschaffung von, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist eine niedrige bis mittlere zweistellige Zahl an Elektrobussen, ne? Und die DVB weiß gerade nicht, wie sie ihren Eigenanteil aufbekommen sollen. Mit anderen Worten, wenn wir es nicht hinbekommen rechtzeitig, dann verfallen die Förderungen vom Land und die DVB darf noch ein paar weitere Jahre auf diesen alten Bussen sitzen bleiben.
Das würde aber zu uns passen.
Ja. Deswegen, und ich kenne die betroffenen Modelle, also für die Busnerds, die Modelle vom O530G sind das. Und die sind halt auch, also...
Ich lieb gerade ein bisschen, dass du es einfach weißt.
Ja.
lass dich nicht abhalten.
Ja, ich bin da ein bisschen reingehört in die Verkehrspolitik. Nee, aber den merkt man auch an, also wenn man auf der 63, dort fahren die häufiger noch, wenn man mit denen fährt, das rumpelt und scheppert halt schon an jeder zweiten Straßenecke bei denen ordentlich. Mhm. Und da denkt man sich schon so, na, langsam sind die aus der Zeit gefallen.
Ja.
Ja. So.
Mangelndes Geld.
Ich würde sagen, jetzt war die deprimierte Verkehrspolitik vorbei.
Ja. Wollen wir noch mehr drüber reden, wo überall das Geld fehlt,
Pascal? Gehen wir jetzt zur Jugendhilfe, wo auch das Geld geht.
Ja, da fehlt auch das Geld. Ich habe schon wieder was quasi aus dem SBR-Kotter dabei, was sich aber wieder ganz gut auf die ganze Stadt übertragen lässt. Nämlich, wir hatten einen Prüfauftrag bestellt. Sowas kann so ein Stadtbezirksamt auch Beirat auch machen, nämlich zu sagen, hier prüft uns mal, wie das aussieht, ob man da nicht irgendwas machen kann. Und da ging es um die finanzielle Unterstützung von freien Jugendhilfeprojekten. Wir hatten Herrn Dr. Kühn da, den Sachgebietsleiter für die Jugendhilfeplanung, und der hat uns ganz viel lustigen Kram vorgestellt. Also erstmal grob für euch Jugendhilfe. Das ist quasi alles so Richtung Familienzentrum, Kindertreff, Jugendtreff, sowas. Das läuft da drüber. Und da gibt es 17 Planungsräume in der Stadt. Also das ist nicht wie bei den Stadtteilen, sondern ein ganz klein bisschen logischer, wie wirklich ähnliche Leute beieinander wohnen. Also bei uns sind die 15, 16, 17, ist es aber auch eigentlich egal. Und das Besondere bei Jugendhilfe und die Jugendhilfeausschluss, die Finanzierung läuft da anders als bei anderen Ressorts. Der Jugendhilfeausschluss selber kann dann nämlich relativ viel nochmal Einfluss nehmen und muss es nicht quasi so abnicken, wie es von der Verwaltung kommt, was das alles auch ein bisschen unberechenbarer macht, was aber auch sehr viel Spielraum gibt, möchte ich mal so sagen. Und für die, die sich da wieder reinnürden wollen, die Finanzierung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wird nach Paragraphen 11 bis 16 Sozialgesetzbuch 8 geregelt, wer da nochmal gucken will. Aber Grundproblem ist, wir haben ja kein Geld für alles, was schön ist, wie Straßenbahn oder halt Kinderzentren oder sowas. Und im Moment fehlen ca. 50 Vollzeitstellen für 2026 in der gesamten Stadt. Wenn es eigentlich nach dem geht, was wir an Bedarf hätten. Weißt du, wie viele Jobs das sind? Also es sind ja sogar noch mehr als 50, weil ja nicht alle auch in Vollzeit arbeiten. Und das sind einfach so viele Stellen an so vielen Orten, die jetzt irgendwie eingespart werden müssten. Und bei uns gab es so ein Battle zwischen zwei, also anders, es wurden zwei so Kindereinrichtungen gegeneinander ausgespielt. Einmal Kibo, das ist so eher Südlöbtau, und einmal das Moosmutzelhaus. Und erst hieß es, Kibo soll geschlossen werden. Dann hat sich das Moosmutzelhaus mit eingesetzt, dass Kibo nicht geschlossen wird. Jetzt wird das Kibo nicht geschlossen, aber das Moosmutzelhaus in Nordlöbtau.
Welche Ironie.
Es ist so zum Kotzen einfach. Also hatte ich schon mal, glaube ich, hier ein bisschen drüber geredet. Mhm. Und bis zum Jahr 2026 soll das jetzt komplett gestrichen werden. Gab bei uns natürlich auch die Frage, hä, warum muss denn das eigentlich als einzige Einrichtung komplett geschlossen werden bei uns, wo bei anderen in Anführungsstrichen nur ein bisschen was gestrichen wird. Und die Erklärung war, lieber eine Einrichtung komplett schließen, als überall so ein bisschen was wegnehmen, dass alle nicht mehr richtig arbeiten können. Und es braucht halt mindestens zwei dieser Vollzeitäquivalente, also so quasi ganze Stellen pro Einrichtung, damit die am Leben gehalten werden kann. Und wir haben nicht genug quasi, um überhaupt da was zu bezahlen. Und es ist alles ein bisschen deprimierend. Und sowas gibt's halt in allen Stadtteilen. Dass jetzt quasi halt Einrichtungen gegeneinander ausgespielt wurden, dass Einrichtungen schließen müssen. Und das Ergebnis unseres Prüfauftrags war, wie ich mir schon gedacht habe, wir können als Stadtbezirk eigentlich nichts tun. Weil wir nur Projektförderung machen dürfen. Das ist alles ein bisschen deprimierend, aber ich habe da gleich noch ein positives Ende. Und es gibt auch, also ein in Anführungsstrichen positiv, es gibt zumindest kleine Hoffnung. Und jetzt gibt es aber einen Antrag auf Extramittel vom Jugendhilfeausschuss an den Finanzausschuss, weil wir haben ja ein bisschen Geld in Ritzen gefunden.
Immer diese Sofa-Ritzen.
Naja. Und am 8.9. gibt es im Finanzausschuss jetzt quasi da noch mal für ein paar soziale Einrichtungen, ich glaube, es waren 4. Ich habe mir jetzt halt das Moosmutzelhaus gemerkt, weil das was ist, wo ich ein bisschen Kontakt hin habe. Und da geht's drum, ob es nicht eine Nachfinanzierung gibt für einige Einrichtungen, die halt in das Ressort vom Jugendhilfeausschuss fallen. Und da vielleicht so der Appell an alle, falls ihr mal eine Mail oder einen Anruf Richtung CDU und unsere angeblich Liberalen und so machen wollt, macht das gerne. Denn die entscheiden, ob man da noch mehr Geld in quasi die Jugendhilfeeinrichtung, die jetzt schließen sollten, stecken kann. Am 8.9. Also macht das gerne. Also ich fordere euch dazu auf, da schöne Briefchen zu schreiben oder so. Und wir konnten als Stadtbezirksbeirat immerhin eine Person bestimmen, die da jetzt in den Finanzausschuss Rederecht kriegt, die da sprechen soll. Wir haben den Herrn Günzel von der CDU genommen. Das ist halt so vom Aufträgen so ein Papa. Also es ist auch ein Papa. Aber wir haben, also erstmal ist der da relativ dolle drin. Der ist auch, was das Thema geht, auf der richtigen Seite der Macht. Und CDU hinschicken ist halt schon besser, als wenn wir jetzt, weiß ich, wen von den drei von den Grünen, obwohl die alle drei da kompetent gewesen wären, hingeschickt hätten, weil das ist ja dann wieder, da musst du ja wieder Machtkämpfe machen. Aber so ist es halt einer von der CDU,
weißt du? Aber wenn man jemand von der Union hat und auf der richtigen Seite steht, dann halt kann der vielleicht noch andere Leute von der Union mit überzeugen.
Zum Beispiel, das ist die Überlegung. Hm. Und jetzt kommt so ein bisschen mein Appell. Ich habe ja gesagt, die Stadtbezirke können Projekte fördern und Dresden hat ja gerade für alles was Schönes kein Geld.
Ja.
Aber es gibt halt diese lustige Projektförderung in den Stadtbezirken. Und wenn ihr irgendwie an Jugendhilfeeinrichtungen oder so drin seid, was weiß ich, wenn euer Kind zu einem Kindertreff geht Und da das nächste Weihnachtsfest, das nächste Sommerfest oder was auch immer ansteht. Und das eigentlich sonst halt von den normalen Mitteln gehen müsste, die halt da sind. Macht für diese lustigen Feste eine Projektförderung. Geht da in euren Stadtbezirk, lasst euch das da mit unterstützen. Also ihr kriegt das nie 100% finanziert, aber jede Einrichtung läuft halt gerade auf dem Zahnfleisch, was das Geld angeht. Und es sollen ja trotzdem, was weiß ich, irgendwie Tage der offenen Tür und sowas veranstaltet werden. Und die kosten ja immer Zusatzgeld. Geht zu euren Stadtbezirken, die haben fast alle immer ein bisschen Geld am Ende übrig, was kein Zustand ist. Und auf der anderen Seite machen wir gerade Jugendeinrichtungen zu oder es können halt coole Zusatzleistungen nicht gemacht werden oder Veranstaltungen, die es dort gibt, weil es kein Geld gibt. Also holt euch das Geld da drüber. Wo auch immer ihr wohnt. Also Neustadt ist gut ausgelastet, Altstadt ist gut ausgelastet. Wir waren zufälligerweise letztes Jahr gut ausgelastet. Dieses Jahr müssen wir mal gucken. Aber die meisten haben Geld über. Gerade Blasewitz-Striesen. Die haben viel zu viel Kohle. Geht dorthin. Also ich weiß nicht, wann wir Steve mal wieder hier vom Mikro haben. Bei dem passt das ja zeitlich immer nicht so gut. Aber der beschwert sich selber, wie wenig Projektförderung die dort haben, weil er halt gerne mehr Projekte fördern wollte mit als Stadtbezirksbeirat. Holt euch das Geld dann von da. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen auch noch mal ein Appell von mir. Ja.
So, immer wird es noch ein bisschen positiver.
Ja.
Es ist immer so schlimm, dass unsere Folgen immer so negativ sind.
Es liegt nicht an uns. Wir versuchen, ja, die Stadt besser zu machen, Pascal. Wir geben uns Mühe.
Ja.
Ja, aber hier, ich habe hier noch ein bisschen den Werbeblock, sehe ich gerade hier, genau, am Ende. Das ist doch was. Das ist wieder Verkehr, erzähl du.
Entschuldigung. Nee, kein Ding. Und zwar ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Ja.
Wir haben ja gerade ganz viel zum Thema Königsbrücker laufen, weil, aha, da sollen ja nächstes Jahr dann die Bagger rollen. Auf jeden Fall zu der ganzen Thematik haben wir bei uns auf dem Account, also PeerTube, als auch YouTube, eine Videoreihe aktuell am Laufen, wo wir darüber ein bisschen aufklären, was da alles so historisch gelaufen ist, was da so in letzter Zeit gelaufen ist und wie es jetzt so kommen soll und was jetzt alles passieren soll und so. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, wenn ihr euch dazu ein bisschen noch informieren wollt, warum wir das persönlich jetzt nicht so knorke halten, auf, ja, mal so gesagt.
Ich gehe mit der Formulierung absolut mit.
Ja. Und zudem gibt's auch noch einen Aktionstag am 29. August zum Thema Königsbrücker retten von der Bürgerinitiative Stadt muss atmen. Und ja, das ist eine Demonstration einmal quer durchs Hechtviertel und die äußere Neustadt mit einem kleinen politischen Straßenfest am Ende noch, wo es halt eben darum nochmal geht, die Königsbrücker im Bestand zu sanieren und zu erhalten und nicht halt eben diese, ja, teilweise vierspurige Straße da hinzuzimmern. Das Ganze geht auch 17 Uhr los vor der Schauburg und das Straßenfest geht dann ab 19 Uhr, das heißt 2 Stunden lang Demo, quer durch die durchs Hechtviertel und die äußere Neustadt und dann nochmal Straßenfest im Anschluss, wo man sich auch nochmal zu dem Ganzen dann informieren kann bei den ganzen Leuten von der Bürgerinitiative. Deswegen schaut auch gerne da vorbei. Die geben sich bestimmt auch sehr, sehr viel Mühe.
Ja.
Davon gehe ich auf jeden Fall zumindest aus.
Im Zweifel auch gerne bei stadt-muss-atmen.de. Ist auch eine schicke Website, findet ihr auch relativ viele Infos immer nochmal. Und vor allen Dingen so schöne Bilder und Grafiken.
Hm.
Ja.
Die haben ja auch da den gesamten Plan und wo man sich mal sehen kann, wie sich das alles verändern, ja, soll, wie der Straßenquerschnitt minimal verbreitert werden soll und so.
Und alle, Bäume fallen, bis, richtig, auf die eine denkmalgeschützte Ulme da.
Aber sonst sollen ja über 100 Bäume, ja, da ja weggeruppt werden.
Ja. Ach ja. Aber immerhin, die kämpfen seit Jahren und sind immer noch motiviert. Ich habe da viel Respekt vor.
Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie es dann 2026 da weitergeht mit dem Ganzen, ne?
Ja. Wird spannend, Pascal. Nächstes Jahr wird wild. Also, ja.
Es wird viel wild. Und irgendwie das Gefühl, Verkehrspolitik ist auch ein Thema, was man in Dresden irgendwie, was nie zur Ruhe kommt.
Ja. Wie will man jetzt ein Ende?
Ja. Wir müssen irgendwie noch positiv rumreißen, da.
Positiv, positiv.
Schaut gern vorbei, wir machen gute Videos auf PeerTube und YouTube.
Ja, wir haben unsere Stammtische, wir können euch zum Stammtisch einladen.
Genau.
Wir haben jetzt die Woche, wo dieser Podcast rauskommt, Stammtisch Blondes, 21 Uhr rum. Guckt gerne auch vorher nochmal in unserem Büro in der Rosieben vorbei. Meistens sammeln sich Leute hier und sind ein bisschen später da. Und nächste Woche haben wir wieder großes Plenum und rauchfreien Stammtisch danach, weil das Blondes ist eine rauchende Kneipe. Und wer weiß, wie gut das Wetter hier so durchhält, ob die Leute drinnen oder draußen sitzen, wenn das ist. Mhm. Aber wir haben dann auch nächste Woche ab, ja, so 19, 19.30 Plenum und circa 20, 30, 21 Uhr den rauchfreien Stammtisch. Könnt ihr auch gerne hier vorbeikommen. Hier ist es rauchfrei und drinnen auf alle Fälle, egal wie das Wetter wird.
Also Kurzzusammenfassung, am 27. 21 Uhr im Blondes, Achtung Raucherkneipe. Und am 3. dann bei uns hier Rothenburger Straße 7, 20.30 Uhr rauchfrei.
Ja, genau, das ist doch immer schön.
Das ist jetzt ein gutes Ende.
Ja, dann... Ja, danke für die schöne, sehr turbulente Folge.
Ja.
Ist wieder viel los, ey.
Ja, es ist immer viel los, vor allem jetzt, nachdem das gar nicht so richtig vorhandene Sommer noch vorbei ist.
Ja.
Dann macht's gut und bis in 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.